Robert Glasl wird in der Tschechoslowakischen Republik geboren, um das Jahr 1930, in einem Kurort in Westböhmen. Der Kurort ist Marienbad. Er lebt dort als Deutscher oder Deutsch-Österreicher, aber er ist tschechischer Bürger. Die Eltern können kein Tschechisch. Das Gebiet, das Egerland, war rein deutsch besiedelt, aber die Bürger sind nun Tschechen und fühlen sich in vieler Hinsicht benachteiligt. Sein Vater wird entlassen, weil er kein Tschechisch kann. Man hält sich mit einer kleinen Gärtnerei mühsam über Wasser. Der Junge bringt die Beeren und das Gemüse in die Hotels. Und naturgemäß kommt dabei die Schule etwas zu kurz. Er verliebt sich, er hat einen Freundeskreis. In der Familie verkehrt ein Major, der in der tschechischen Armee diesen Rang bekleidet hatte und im selben Rang in die deutsche Armee aufgenommen wurde. Er ist die kritische Instanz des Buches. Auch ein Pfarrer namens Gruber verkehrt in der Familie, eine urige Gestalt, die dem Jungen großen Eindruck macht. Da man sich benachteiligt fühlte, war man froh, als die Deutschen kamen, aber bald spürte man den Druck der Diktatur. Man sah auch manches Schlimme, die Synagoge brannte und der Junge Robert versteht nicht, warum dies alles geschieht. In einer Nacht erschrickt er. Er weiß noch, dass er in der Nacht, als es mit Mutter passierte, lange wach gelegen hatte. Er dachte ans Fliegen, wurde den Gedanken nicht los, und das hatte damit zu tun, dass der Josi von seinem Bruder erzählt hatte, der habe das Eiserne Kreuz erster Klasse bekommen, weil er mehrere feindliche Flugzeuge abgeschossen habe. Tapfer sei er und schneidig, der Kurt, und er werde sicher bald Oberleutnant werden. Da stellte er sich vor, wie er selber flog. Fliegen gehörte zu seinen regelmäßig wiederkehrenden Traumvorstellungen. Nicht nur, dass er, als er jünger war, fliegend vor der Hexe durchs Fenster floh. Er sah auch diese Traumerlebnisse, in denen er die Schwerkraft verlor und vom Boden abhob. Seine Schritte wurden lang und länger, 10 und 15 Meter. Es war ihm unerklärlich und wunderbar, und er dachte, wenn ich mich kräftiger abstoße, fliege ich vielleicht richtig. Und tatsächlich auf einmal flog er, schwebte über dem Boden mit ausgebreiteten Armen, stieg höher, die Häuser wurden klein unter ihm, er war ein Vogel, ein Herrscher der Lüfte. Herrscher der Lüfte, welch ein Gefühl! Noch heute sind ihm von allen Lebewesen die Flugbegabten, die Nächsten, die Bienen, die Schmetterlinge, die Vögel auch. Sein Garten ist von ihnen bevölkert. Eine Blaumeise nistet im Brutkasten, der im Apfelbaum hängt. Er sieht sie einfliegen mit Nistmaterial, Federn und Halmen, und Herr Blaumeiserich hilft dir kräftig, wobei nicht auszumachen ist, welches die eiertragende Dame ist und welches der Herr. Auf dem höchsten Wipfel der Birke hat eine Elster ihr Nest eingerichtet. Und obwohl diese Vögel als Nesträuber verschrien und bei niemandem wohlgelitten sind, freute er sich, als sie zu bauen anfing. Hier war ein Nachfahr des Tschockel, der ihm ein treuer Freund gewesen war, der dann leider im Putzeimer ertrank, obwohl er heute den Verdacht hegt, dass die Mutter ein wenig nachgeholfen haben könnte, denn sie mochte den Vogel nicht. Er machte Unordnung und Schmutz und war ihr lästig. Wie immer es auch war, dass hier auf der Birke ein anderer Tschockel brütet, freut ihn, und das Gekrächz, wenn der Vogel das Nest verlässt, ist Erinnerungsmusik. Irgendwann muß er eingeschlafen sein. Doch sein Schlaf war leicht, denn er hörte gleich das Stöhnen, das von unten kam, und sprang aus dem Bett. Die Küchentür stand offen, die Mutter über einen Eimer gebeugt, ein Schwall Blut aus ihrem Mund, der Vater hilflos dabei, stehend, rufend, »Hedda, Hedda!« Die Mutter keine Reaktion, rotes Blut aus ihrem Mund. Der Vater zu ihm: Geh, zieh dich an, renn zu Dr. Klatt, er soll kommen, einen Krankenwagen bestellen, geh schon! Es gab kein Telefon damals, privat nicht, nur die Post und der Arzt und vielleicht der Rechtsanwalt hatten Telefon, nicht einmal der Zahnarzt war im Netz. Also musste man die Dinge zu Fuß erledigen oder eben mit dem Fahrrad, doch da er ein guter Läufer ist, schafft er es rennend ebenso schnell, wobei er nicht erst das Rad aus dem Schuppen zu holen braucht. Und vielleicht war es auch nicht aufgepumpt, also schnell angezogen und dann Olympia spurtend zum Straßeneck an Gablers Haus um die Ecke, und an der nächsten Straße wohnte schon der Arzt. Er musste dreimal klingeln, es war mitten in der Nacht. Dann erschien der Arzt im Schlafanzug, fragte: Was denn sei? Meine Mutter, die Mutter, spuckt Blut.
Blut? Ist es dunkles oder helles?
Helles. Ich komme. Können Sie einen Krankenwagen bestellen?
Ja. Er fährt mit dem Arzt im Auto, einem alten Opel, zurück, und als sie ankommen, steht auch der Krankenwagen schon vor dem Gartentor. Drinnen die Mutter auf dem Küchensofa. Sie liegt da mit geschlossenen Augen, der Eimer mit dem Erbrochenen und dem Blut noch auf dem Boden, der Vater mit wirrem Haar, hilflos. Der Arzt: Es muss ein offenes Magengeschwür sein. Zwei Sanitäter tragen die Mutter hinaus, öffnen den hinteren Verschlag des Wagens, schieben die Mutter hinein. Der Vater und er dürfen nicht hinfahren, mitfahren. Dann stehen sie beide ratlos in der Küche. Der Vater sagt: Wir müssen zu Bett gehen. Wir können nichts machen. Werden Sie die Mutter retten?
Ich glaube, man wird sie retten. Es war die schwere Arbeit und die Sorgen. Sie hat sich immer so viele Sorgen gemacht, damals in der Tschechenzeit. Sie klagte oft über Magenschmerzen. Sie hat sich alles vom Mund abgespart. Weißt ja selbst, wie wir noch bei Mondschein Land umgegraben haben mit dem Spaten. Sie hat sich nie beklagt. Sie ist tapfer. Am nächsten Tag besuchen sie beide die Mutter im Krankenhaus. Sie liegt in einem Einzelzimmer. Der Vater hatte dafür gesorgt. Er konnte sich das jetzt leisten. Im Gesicht war sie weiß. Und ihm war klar, wie sehr er die Mutter liebte. Sie zu verlieren, er hätte es nicht ertragen. Als die Mutter wieder zu Hause war, bekam sie eine Zuteilung von Buttermilch. Sie musste jeden Tag einen Liter Buttermilch trinken. Die holte er im Milchgeschäft zusammen mit der zugeteilten, entrahmten Milch. So trug er jeden Tag zwei Kannen nach Hause, in jeder Hand eine. Unterwegs blieb er beim Kastlerschmied stehen und sah zu, wie der in seiner Esse ein Stück Eisen zum Glühen brachte und dann mit einem großen Hammer auf das Eisen einschlug, so daß die Funken nach allen Seiten spritzten. Es war irgendwie gespenstisch. Der Schmied mit nackten Armen, das Gesicht rot von der Glut, der Aufprall des Hammers auf dem Eisen, die Funken, das Beschlagen der Pferde erst, wenn das noch glühende Eisen auf den Huf kam, da zischte es und roch nach Horn. Er stand und sah, was da passierte. Zu Hause lag die Mutter krank. Der Bruder des Josi irgendwo in der Luft in Russland, tausende von Kilometern von hier. Soldaten im Dreck. Der Schmied schlägt auf die Glut. Lass das Eisen glühen, dass die Funken sprühen, so das Lied. Und dieser wohl 60-jährige Mann geht ruhig seiner Arbeit nach, wie er es schon zur Tschechenzeit tat, und vielleicht sogar schon im alten Kaiserreich und im Ersten Weltkrieg, im furchtbarsten der Kriege, wie die Mutter sagt. Hat er damals an der Front gekämpft, all das Schreckliche erlebt und überlebt? Nun ist er um die 60, es ist wieder Krieg, und er nicht mehr im wehrfähigen Alter. Ein zweites Mal den Kopf hinzuhalten bleibt ihm erspart. Von Rassen kennt er Pferde und Hunderassen, auch Taubenrassen vielleicht, aber Menschenrassen? Einmal kommt er, Robert, aus der Schule, da steht ein fremdes Mädchen in der Küche. Sie schaut ihn an, er denkt an ein gejagtes Reh. Sie heißt Anna,
sagt der Vater. »Ich muss morgen wieder in den Dienst«, sagt er. »Man hat sie uns zugeteilt, als Hilfe für die Mutter. Sie ist Russin.« Er zu dem Mädchen: »Ich heiße Robert.« Und er reicht ihr die Hand. Sie gibt ihm die Hand. Ein kleiner Vogel, der Schutz sucht. Er sieht sie an. Sie hat blondes Haar. Sind denn Russen blond? Sie trägt es zurückgebunden. Sie ist so groß wie er. Russen, das sind doch Feinde. Arbeitskräfte aus dem Osten, sagt der Vater. Man hat sie hierher gebracht, weg aus der Kriegszone, so der Vater. Die Propaganda sagt, dass im Osten sind keine vollwertigen Menschen. Sie hier sind Germanen, blond. Dabei haben alle in seiner Familie dunkles Haar. Und da kommt ein Mädchen aus einem dieser Länder und steht da mit blondem, zurückgebundenem Haar und ist stattlich und so groß wie er, ist weder verkrüppelt noch vertiert, kann kein Wort Deutsch, sieht ihn ängstlich an. Mit ihrer gemeinsamen Hilfe steht die Mutter vom Sofa auf. Sie helfen ihr durchs Haus gehen. Sie muss Anna alles zeigen. Hier die Toilette, die bitte immer schön sauber, da der Putzeimer, das Linoleum nicht mit dem scharfen Putzmittel. Der Herd geht so auf, zuerst Papier hinein, dann mit dem Beil Kleinholz machen, auf das Papier und dann erst die dicken Scheite. Kohlen gibt's im Keller, da gehen wir jetzt hin. Er denkt, die Mutter erklärt ihr alles und merkt gar nicht, dass sie kein Wort versteht. Das Mädchen blickt ratlos. Der Vater fragt, verstehst du? Sie sieht ihn nur an und antwortet nicht. Dann zeigen sie ihr, wo sie schlafen soll. Sie kommt oben in die Kammer, seine Kammer, während er in das Zimmer zieht, wo zuerst Fräulein Engel und dann Herr Berger wohnte. Die Mutter deutet auf das saubere Bettzeug, das auf dem Bett liegt. Das Mädchen nickt.